Wir wiederholen eine Sendung vom 9. Januar dieses Jahres.
Der Indopazifik gilt als strategisch wichtigste Region der Erde. Auch das Bundesverteidigungsministerium sieht das so, kommt zu dem Schluss, auch Deutschland ist davon direkt betroffen. Das hat man schon im vorigen Jahr so zu Papier gebracht. Da gibt es entsprechende Leitlinien. Also der Indopazifik auch aus deutscher Sicht ein wichtiges Thema. Aber was macht dieses Gebiet, das sich vom nördlichen Indischen Ozean bis zum westlichen Zentralpazifik erstreckt, so bedeutsam? Welche Konflikte werden dort ausgetragen und welche Gefahren können sich daraus für die internationale Sicherheit ergeben? Darüber diskutiere ich heute im Inforadio-Forum mit diesen Gästen. Jürgen Hart von der CDU, er ist der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Janka Oertel, Politikwissenschaftlerin und Sinologin vom European Council on Foreign Relations, ist auch bei uns hier im Studio. Und dann haben wir zwei Professoren, die von außerhalb zugeschaltet sind. Ralf Havertz, der eine, Professor für internationale Beziehungen an der Kaemyung University im südkoreanischen Daegu und zugeschaltet aus dem Studio des Saarländischen Rundfunks Saarbrücken, Professor John Nielsen. Er ist Soziologe an der Uni Tübingen. Unser Partner heute, auch das will ich sagen, ist das außenpolitische Journal Welttrends. Frau Oertel, was macht den Indopazifik so spannend?
Momentan ist es sicherlich das Spannendste, was wir sehen, ist die Austragung einer der größten Konfliktlinien, die wir weltweit beobachten können. Das ist der Aufstieg Chinas und das Aufeinandertreffen Chinas und der USA in dieser Region, die gleichzeitig die Region ist mit dem größten Wachstum, mit den größten Wachstumsaussichten, ein Technologieschwerpunkt, ein Handelsschwerpunkt, sagen der Gravitationspunkt, um den sich die Zukunft drehen wird. Eine junge Bevölkerung, wo wir viel Wachstum erleben werden, wo sich viele Fragen, die uns in Zukunft betreffen, werden entscheiden. Für uns ist es eine der wichtigsten Handelsregionen aus europäischer Perspektive, für unsere Konzerne eine der wichtigsten Wachstumsregionen, auch für ihre Bilanzen. Ohne den Indopazifik oder ohne die Indopazifik-Region geht gar nichts. An der können wir nicht vorbei. Und ich glaube, es ist inzwischen überall angekommen, dass das für uns die Region ist, auf der der Fokus liegen muss, das Augenmerk liegen muss, auch wenn sie geografisch betrachtet natürlich weit weg ist.
Herr Hart, Frau Oertel hat gerade auf den Konflikt hingewiesen, USA-China. Sind das die eigentlichen Player und die anderen auch dort in der Region sind eher Statisten und wir hier in Europa sowieso?
Ich glaube, dass es ganz entscheidend darauf ankommt, dass wir als die freien Marktwirtschaften und Demokratien der Welt gemeinsam an einer Vorgehensweise in der Asien-Pazifik-Region arbeiten und dass wir vor allem gegenüber den Staaten in der Asien-Pazifik-Region, die nicht demokratisch verfasst sind und die Menschenrechte nicht in vollem Umfang achten, eine gemeinsame Sprache finden und bei gleichzeitig aber die Möglichkeiten und Entwicklungschancen, die wir haben, und auch die Notwendigkeit für Partnerschaft, etwa wenn es um das Weltklima geht, nicht außer Acht lassen. Das ist also immer ein zweifacher Blick auf die Region und wir sollten unsere amerikanischen Partner auch dazu bringen, gemeinsam mit uns Europäern diesen ambivalenten Blick zu haben. Einerseits fest im Blick zu haben, dass wir es mit speziell mit China, mit einer Diktatur zu tun haben, mit Nordkorea, mit einem Staat, der sich massiv atomar bewaffnen will und eine Bedrohung für den Weltfrieden darstellt. Aber eben, wie Frau Dr. Oertel ja bereits ausführte, ein enormes Potenzial an Wohlstand, Wirtschaftswachstum und auch globaler Zusammenarbeit bei der Bekämpfung des Klimawandels.
Aber lassen Sie mich trotzdem noch mal nachfragen. Die zwei Riesenplayer, China, die Vereinigten Staaten, sind die anderen dann doch nachgeordnet? Und alles hängt davon ab, ob der gute Wille vorhanden ist, bei China und bei den USA Konflikte zu lösen oder nicht?
Ich glaube, was wirtschaftliche Fragen angeht, ist die Europäische Union ein gleichwertiger Partner für China im Verhältnis zu Amerika. Was allerdings die einheitliche geschlossene Stimme angeht, ist natürlich Amerika mit der Präsidialdemokratie als ein Staat sicherlich deutlich klarer zu vernehmen und zu verspüren in Asien, als das die Europäische Union ist. Und ich finde, das müssen wir ändern. Also ich würde mir wünschen, dass wir speziell in diesen Fragen als Europäische Union mit einer Stimme sprechen und dass wir den Hebel noch ein bisschen vergrößern, denn wenn Europa und Nordamerika gemeinsam die Partnerschaft mit China pflegen, aber eben auch die klaren roten Linien aufzeigen, glaube ich, dass wir auch erfolgreich sein können.
Herr Havertz, wie hört sich oder fühlt sich das denn aus südkoreanischer Sicht an? Sie sind ja Politologe an einer Universität in Südkorea. Die Europäische Union als wichtiger Player, wie Herr Hart das gerade beschrieben hat, sieht man das in Südkorea auch so?
Die Europäische Union ist mit Sicherheit ein wichtiger Player, vor allem ökonomisch. weniger sicherheitspolitisch. Und darum geht es natürlich vor allem bei den Konflikten, die sich hier in der Region abzeichnen. Und davon gibt es nicht wenige. In diesen Konflikten sind die USA der Hauptplayer. Und auf der anderen Seite steht da China. Und die USA ist im Begriff, eine Koalition zusammenzuschmieden, Allianzen zu schmieden, um China einzudämmen, um das Wachstum, das heißt einerseits das ökonomische Wachstum, andererseits auch das geostrategische und politische Wachstum Chinas einzudämmen.
Professor Nielsen, was sind denn die entscheidenden, die wichtigsten Konflikte, die man da im Blick haben muss?
Ich denke, es geht als zentrales Problem um die langfristige globale Vorherrschaft. Die USA sehen langfristig sich in ihrer Hegemonialrolle bedroht durch China und in der Tat im Vergleich zum Kalten Krieg, zur Situation seinerseits der Sowjetunion, da gab es nur ein militärisches Gleichgewicht, aber ökonomisch auch politisch kaum eine gleichwertige Situation. In diesem Fall, wie gesagt, schon heute hat China bezogen auf Kaufkraft die USA überholt. Vor dem Jahr 2030 werden sie das auch im Hinblick auf die Außenhandelsbeziehungen tun. Sie sind schon heute der größte weltweite Handelspartner und reflektieren auch eine andere Form von internationalen Beziehungen. Also damit vielleicht sogar schon ein Vorgriff. Es wird ja immer von der regelbasierten Ordnung gesprochen. Die ist natürlich westlich inspiriert. Man muss sich immer fragen, wer diktiert die Regeln in cui bono? Und da wehrt sich nicht nur China, aber China als vorderster Protagonist hat eine andere Vorstellung von internationalen Beziehungen. Und die sind in der Tat nicht im Sinne des Westens.
Gut, da bleiben wir gleich mal bei dieser Grundsatzfrage. Die USA werfen den Chinesen ja aggressives Handeln im Indopazifik vor. China sagt, die eigene Sicherheit sei gefährdet, man müsse reagieren. Frau Oertel, wie gehen wir damit um?
Ich glaube, was man beobachten kann, ist, dass in den letzten Jahren sich einfach dieser Tonfall verändert hat und das Vorgehen Chinas verändert hat. Grundsätzlich gab es immer ein Verständnis dafür, dass jeder Staat berechtigte Sicherheitsinteressen hat und auch die nötigen Maßnahmen dafür trifft. Aber Chinas Interessen haben sich inzwischen so gewandelt, dass sie sehr stark mit den Staaten der Region in Konflikt geraten und mit den Interessen der Staaten in der Region in Konflikt geraten. Und das ist eben nicht nur die USA, sondern das ist vor allen Dingen auch die Frage, wie geht man zukünftig mit Japan um, wie gestaltet sich das Verhältnis, gestaltet sich das Verhältnis im südchinesischen Meer, wo man mit einer Vielzahl von südostasiatischen Staaten in Konflikte gerät, aber auch an der indischen Grenze, denn die Region geht ja sehr viel weiter sozusagen als nur Ostasien. Und das muss man einfach betrachten. China befindet sich inzwischen in einer Situation, wo um sie herum sie eigentlich mit fast allen ihrer Nachbarstaaten im Konflikt stehen.
Aber lassen Sie mich dazwischen fragen, diese Konflikte sind doch alle nicht neu. Also sowohl die Grenzkonflikte mit Indien oder der Streit um die Inseln im südchinesischen Meer. Das geht ja jahrzehntelang zurück. Das ist doch fast schon Gewohnheit.
Genau, aber inzwischen ist es so geworden, dass die chinesische Marine eben einen Aufwuchs hat, der seinesgleichen sucht, dass die chinesischen militärischen Kapazitäten so groß geworden sind, dass sie sehr, sehr bedrohlich sind und dass dazu diese übergelagerte ökonomische Dimension kommt. Wie ja schon bereits erwähnt wurde, dass für viele der Staaten in der Region China der wichtigste Handelspartner ist und dadurch eine andere Form des Druckpotenzials entsteht. Das heißt, China sitzt hier an einem sehr langen Hebel und die Staaten in der Region sind in vielerlei Hinsicht sehr besorgt, was ihre eigenen Interessen, ihre eigene Zukunft angeht. Und daraus ergibt sich natürlich ein hohes Maß an Konfliktpotenzial, das eskalieren kann, auch sich letztlich in militärischen Konflikten stärker eskalieren kann.
Also habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie sagen, China ist dort der aggressive Teil dieses Konflikts, der das befördert?
Ja, es ist natürlich auch der größte Player und das ist immer das Problem, wenn man als größter agiert.
Gut, dafür können sie ja nur nichts.
Dafür können sie nichts, aber natürlich ist es eine Frage, in was für einer Form und in was für einer Art und Weise man mit seinen Nachbarstaaten umgeht. Und wenn man sich allein die Situation in der Taiwanstraße anschaut und die täglichen Überflüge und das Eindringen in die Luftidentifikationszone um Taiwan herum, ständige Provokationen, Inselaufbauten im südchinesischen Meer, Militärstandorte, die errichtet werden, Hafenbau. Es wird aktiv etwas gemacht, das dazu beiträgt, dass die Situation eskalieren lässt und stärker eskaliert.
Gut, diese Bewertung wüsste ich gerne auch mal noch von den anderen Herren in der Runde. Herr Hart, wie sehen Sie es?
Ich würde da gerne ergänzen, dass wir in den letzten Jahren eben auch beobachten, dass China internationale Regeln in Frage stellt. Also nicht nur die Menschenrechte als nationale Angelegenheit betrachtet. Jede Kritik des Westens an der Vorgehensweise gegen Minderheiten in China etwa forscht zurückweist mit der Begründung, das ist eine innere Angelegenheit. Dass wir die Situation hatten, dass chinesische Schiffe durch den englischen Kanal in die Ostsee gefahren sind. Und die englische Regierung hat dann höflich gefragt und hat gesagt, es gibt internationale Vereinbarungen, dass ihr das dürft, dass ihr durch den englischen Kanal fahren dürft. Gilt das denn als auch für britische Schiffe in den Gewässern um China? Und dann war die Antwort aus China, britische Gewässer, britische Regeln, chinesische Gewässer, chinesische Regeln. Also es wird in Frage gestellt, die internationale Seerechtsordnung. Und das ist etwas, was uns schon beunruhigen muss, wenn wir beobachten, dass immer mehr Staaten dieser Erde die gemeinsame internationale Rechtsordnung in Frage stellen und auch offen herausfordern, dann ist das eine Bedrohung für uns alle. Das ist ja nicht nur chinesisch, das machen die Russen auch zum Beispiel und manche andere. Aber das ist das, was uns eigentlich auf den Plan rufen muss. Und deswegen ist es auch gut, dass wir gesagt haben, wir machen nach langer Zeit auch mal wieder einen Freundschaftsbesuch bei unseren Partnern in Südostasien mit einem deutschen Kriegsschiff.
Herr Havertz, in Daegu, Südkorea, teilen Sie diese Einschätzung?
Nicht ganz. Was ich bisher gehört habe, halte ich doch für ein bisschen einseitig, muss ich sagen. Die internationale Seerechtsordnung wird von China nicht wirklich bedroht. Das heißt, die Freiheit der Schifffahrt sehe ich nicht wirklich bedroht, weder im südchinesischen Meer noch an anderen Stellen in der Region. Ich sehe sie bedroht für Kriegsschiffe, aber ich sehe sie nicht bedroht für die zivile Schifffahrt. Und da muss man einen großen Unterschied machen. Die Chinesen haben überhaupt kein Interesse daran, die zivile Schifffahrt in irgendeiner Weise zu stören. Sie sind darauf angewiesen, sie sind sehr darauf angewiesen, viele der Transporte, die nach China gehen oder von China weggehen, ja, das ist der größte Exporteur in der Welt. Sie sind wirklich darauf angewiesen, dass dort freie Schifffahrt herrscht und dass freie Schifffahrt auch anderswo herrscht. Dass sie einschränken, dass die Amerikaner oder britische Schiffe dort unten frei navigieren, das ist eine ganz andere Geschichte. Und bis zum gewissen Grade kann man nachvollziehen, dass die Chinesen sagen, die verstärkte Präsenz der USA, die verstärkte Präsenz der Briten in der Region, davon fühlen wir uns bedroht. Und es ist ganz klar so, dass die USA in den letzten Jahren die Temperatur in der Region sehr stark erhöht haben. Das ist nicht nur China, ja, die Frau Ortel hat erwähnt, da gibt es diese Überflüge, die Überflüge über Taiwan. Taiwan, muss man aber sagen, wenn man sich den rechtlichen Status anschaut, das ist eigentlich chinesisches Territorium. Und bei dieser Geschichte geht es um innerchinesische Angelegenheiten. Ja, wir haben jetzt auch gehört, dass innerchinesische Angelegenheiten, dass China darauf verweist, wenn es um Menschenrechte geht, da bin ich wirklich auf Ihrer Seite. Aber wenn man sich den rechtlichen Status Taiwans anschaut, ist es wieder eine ganz andere Geschichte. Und ich denke, dass das der wichtigste und zurzeit heißeste und gefährlichste Brennpunkt, potenzielle Brennpunkt in der Region ist. Ich habe ja vorher schon gesagt, die USA erhöhen die Temperatur durch Bündnisse, die geschmiedet werden.
Lassen Sie mich kurz mal dazwischen gehen. Das ist jetzt schon sehr detailliert. Wir kommen auch darauf zurück und wir greifen auch das Stichwort Taiwan gleich als nächstes auf. Und diese neuen Bündnisse werden auch noch eine Rolle spielen. Ich würde aber gerne, bevor wir diesen ersten Teil des Forums zu Ende bringen, noch Professor Nielsen fragen, wie er das einschätzt. Wer ist der aggressive Part in der Region? Sind es die Chinesen?
Aus meiner Sicht überhaupt nicht. Ich sehe die chinesische Strategie als eine defensive Strategie. Prinzipiell teile ich den Ansatz und die Einschätzung von Herrn Havertz. Ich würde noch ergänzen, dass ein zentraler Gesichtspunkt für China aufgrund seiner geografischen Lage Versorgungssicherheit ist. Denn 80% seines Handels, insbesondere von Energieträgern, gehen über das südchinesische Meer. Man muss berücksichtigen, dass die Straße von Malakka ein zentrales Nadelöhr darstellt und nur eines unter mehreren. Und dass von daher China grundlegend daran interessiert sein muss, seine Versorgungssicherheit in jeder Beziehung zu sichern. Das erklärt auch, nur als einen Hinweis, die BRIE, also die neue Seidenstraße, die ja mit verschiedenen Korridoren eine direkte Beziehung vom Festland China hin zum Indischen Ozean eben als Alternative zu maritimen Transporten darstellt. Ich will auch unterstreichen, hier wird Taiwan hochgespielt, die Frage von Menschenrechten etc., das ist, ja, das macht sich als ideologisches Versatzstück sehr gut für die hiesige Bevölkerung. Sie hat auch ja unmittelbare politische Implikationen, ja, dass man sich legitimiert fühlt, in anderen Ländern zu intervenieren. Das ist völlig gegen das Völkerrecht. Das muss man einfach hier feststellen. Das ist aber im Grunde auch von hiesiger Seite nur das Alibi, um eigene geopolitische und ökonomische Interessen zu vertreten.
Jetzt haben wir schon ein bisschen die Kontroverse hier eröffnet bei der Frage, wer ist denn der aggressive Teil im Indopazifik? Sind es die Chinesen oder sind es vielleicht die Amerikaner? Ist es der Westen, der die Dinge dort zuspitzt, bewusst und gezielt? Da haben wir unterschiedliche Ansichten gerade gehört. Zunächst mal die Replik von Herrn Hart und Frau Oertel, vielleicht nicht allzu umfangreich zu dem, was wir gerade von Professor Nielsen gehört haben.
Ja, ich habe mich gemeldet, weil das, was Professor Nielsen gesagt hat, doch meines Erachtens Widerspruch erfordert. Die chinesische Bevölkerung und ihre angebliche Meinung über das, was die chinesische Regierung tut, heranzuziehen, halte ich für absolut unzulässig. In China haben wir eine zunehmende Repression freier Meinungsäußerung, freier Presse, freier Information. Die Menschen in China haben nicht die Möglichkeit, sich zum Beispiel über die Lage der Menschenrechte, sich zum Beispiel über die Frage der Bedeutung des Außenhandels oder so auf eine Art und Weise zu informieren, wie wir das tun. Und mich macht stutzig, dass die chinesische Regierung, die ja objektiv gute Zahlen vorzuweisen hat, was die Wohlstandsentwicklung im Lande und so fort angeht, dass diese chinesische Regierung trotzdem der Meinung ist, sie müsste die Freiheitsrechte im Land immer weiter unterdrücken und gegen jeden, der gegen den Herrschaftsanspruch der korrupten kommunistischen Diktatur angeht, massiv vorgeht. Warum das erforderlich ist, wenn die Regierung doch mit ihrer Politik eigentlich so erfolgreich ist, dass das Volk auch hinter ihr stehen könnte. Deswegen glaube ich, dass selbst die chinesische Regierung das System nicht für so stabil hält, wie das vielleicht mancher bei uns hier im Westen tut.
Professor Nielsen, dazu gleich nochmal Sie.
Ja, als erstes muss ich dazu feststellen, dass doch die Aussage von Herrn Hart sehr stark politisch-ideologisch geprägt ist. Man wüsste gerne die Belege, die er hat. Ich möchte ihm nur ein Datum vorhalten. Nach Pew Research-Untersuchungen sind über 80% der Chinesen mit ihrer Regierung sehr einverstanden. Wenn die CDU oder die Regierung in Berlin, die jetzige, solche Zustimmungswerte hätte, ich glaube, sie würde sich die Hände...
Aber das halten. Muss sie doch stutzig machen, Entschuldigung. Also wenn Sie sagen, Zustimmung, offizielle angebliche Zustimmung zu einer Regierung von 80%, müssen Sie doch als erfahrener Wissenschaftler sagen, das kann keine seriöse Zahl sein, gibt es in keinem Land der Welt.
Deswegen sage ich Ihnen Pew Research, das ist keine chinesische Untersuchung.
Erklären Sie es uns kurz, wer steckt dahinter?
Ja, ein amerikanisches, weltweites Meinungsforschungsinstitut. Der zweite Punkt ist, es sollte hier um Indopazifik und außenpolitische, geopolitische Fragen gehen. Hier geht es um einen Teilaspekt, nämlich, dass der Westen, wie ich nach wie vor aufrechterhalte, und dazu gibt es ja viele Untersuchungen, also Sie brauchen nur das neueste Buch von Herrn Lüders, der Ihnen ja bekannt ist, von Herrn Todenhöfer anzusehen, in dem es eben, oder von Herrn Gansel, in der sehr deutlich gemacht wird, diese Menschenrechtsdiskussion wird eigentlich nur als ein Pfeil in der Strategie der Auseinandersetzung um globale Hegemonialmacht benutzt, zum Zweck der internen Destabilisierung. Es widerspricht, ich wiederhole es nochmal, dem Selbstbestimmungsrecht der Völker, das ja angeblich auch für den Westen der zentrale Wert ist. Der Westen vertritt Interessen.
Gut. Wir lassen
behauptet
das,
nur seine Werte.
Ja, wir lassen das jetzt mal so stehen. Frau Oertel noch mal dazu und dann schauen wir vielleicht wirklich mal auf die Konfliktlinien im Indopazifik.
Vielleicht eine ganz kurze Fußnote zur Frage Meinungsforschung in China. Mit den Kollegen von Pew Research früher durchaus auch zusammengearbeitet in meinem alten Job, die sehr klar berichten, wie schwierig es ist und wie unmöglich es geworden ist, vernünftige Forschung und Meinungsforschung in China durchzuführen. Das ist, glaube ich, keine große Frage. Ich glaube, wichtig ist nochmal genau zu schauen, was passiert denn da eigentlich in der Region und was sehen wir denn da eigentlich? Und wir sehen einfach einen Haufen Staaten, die sich große Sorgen darum machen, wie ihre eigene Interessenslage in Zukunft in diesem Großmächte-Konflikt aussehen wird und die das, was wir so schön auf Neudeutsch hedgen sagen, die ein Hedging betreiben, die ökonomisch weiterhin eng mit China zusammenarbeiten, die aber trotzdem sicherheitspolitisch versuchen, sich stärker an die USA anzulehnen, um in diesem Konflikt in irgendeiner Art und Weise ihre eigenen Interessen durchsetzen zu können. Und das müssen wir als Europäer zumindest erstmal hinnehmen und sagen, wir sehen hier eine Region, in der die Spannung steigt, in der die Wassertemperatur immer höher wird und in der sich möglicherweise Konflikte entladen, die eine unglaubliche Auswirkung auf unsere eigenen ökonomischen und Werteinteressen haben.
Gut, dann schauen wir jetzt vielleicht mal auf Taiwan, diese Insel. Das ist schon angesprochen worden. Das ist vielleicht der heißeste Konflikt, wo möglicherweise auch eine militärische Auseinandersetzung entstehen könnte. Die Chinesen sagen, Taiwan ist integraler Bestandteil Chinas. Andere sagen, das ist ein eigenständiger Staat. Es ist kein UNO-Mitglied, das war es bis Anfang der 70er Jahre. Ist auch von vielen Staaten völkerrechtlich nicht anerkannt, auch nicht von Deutschland. Also vielleicht kann uns jemand mal diesen, Professor Havertz, vielleicht Sie zunächst mal, diesen Status genau erklären.
Ja, da muss man vielleicht ein bisschen in die Geschichte zurückgehen. Die Taiwan, das ist eine Insel östlich von China, die 1895 von den Japanern besetzt wurde. Ja, die wollten ja ihr Kolonialreich hier in der Region bauen. Und nachdem sie den Krieg dann 1945 verloren haben, ist Taiwan an China zurückgegeben worden. Von den Amerikanern interessanterweise. Die haben damals gesagt, Taiwan ist ein Teil von China. Und damals die Regierung, das war dann die Kuomintang, Regierung, das war die nationalchinesische Regierung, die hat auch gesagt, ja, natürlich gehört Taiwan zu China. Ja, das ist ganz klar, das gehört zusammen hier. Ja. Dann sind allerdings die Kommunisten an die Macht gekommen und 1949 sind die Nationalchinesen dann nach Taiwan geflohen. Beide haben eine Weile behauptet, ja, wir sind die eigentliche legitime Regierung Chinas und es hat auf beiden Seiten sehr lange ein autoritäres System gegeben. Ein rechtsgerichtetes autoritäres System auf Taiwan von den USA unterstützt, ein linksgerichtetes oder ein kommunistisches in der Volksrepublik China. Ja, das war längere Zeit bis zum Ende der 80er Jahre der Stand. Dann hat sich Taiwan geöffnet. Taiwan hat einen Demokratisierungsprozess eingeleitet. Und das ist natürlich die Grundlage heute für Taiwan zu behaupten, ja, wir sind ein ganz anderer Staat. Wir sind nicht Teil der Volksrepublik. Und die Präsidentin, die Frau Tsai Ing-wen, die hat kürzlich gesagt, ja, wir müssen mit China überhaupt nicht darüber reden, ob wir ein unabhängiger Staat sein sollen oder nicht. Wir sind das schon. Aber das ist nicht die Position vieler anderer Länder. Das ist auch lange nicht die Position der USA gewesen. Die USA lange Zeit eine Ein-China-Politik verfolgt. Das heißt, sie haben die Volksrepublik China als die einzige legitime Vertretung Chinas anerkannt. Das ist in letzter Zeit ein bisschen aufgeweicht worden, vor allem durch Präsident Trump, der noch bevor er sein Amt angetreten hat, gesagt hat, oh, ein China, machen wir das. Ja, also, ja, der hat das in Frage gestellt, nachher zurückgenommen. Das haben wir häufiger gesehen, so ein Verhalten in der Amtszeit von Herrn Trump. Aber was hängen geblieben ist für die Chinesen ist, die Amerikaner stellen unsere Souveränität in Frage. Ja, es geht um territoriale Integrität für die Chinesen und die sehen Taiwan nach wie vor als Teil Chinas und das ist für die ein absolutes No-Go, das in Frage zu stellen.
Greife ich gleich mal ein, Herr Hart, Ihre Einschätzung aus deutscher Sicht. Das ist ja nur nicht so ganz einfach. Einerseits weiß man aus verschiedenen Veröffentlichungen, dass die Bundesregierung sich da auch stark macht für taiwanesische, ich will nicht sagen Unabhängigkeit, aber Souveränität. Also die Chinesen werden kritisiert, wenn sie da mit Militärfliegern über dieses Territorium hinwegfliegen. Aber andererseits gibt es keine diplomatischen Beziehungen zwischen der Bundesrepublik und Taiwan. Also wie geht denn Deutschland mit Taiwan um?
Eben wie Professor Habert sagte, weil wir die völkerrechtliche Situation so anerkennen, wie er sie beschrieben hat, aber natürlich in einer Veränderung des jetzigen Status quo eine massive Verletzung der Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Taiwan sehen. Denn die chinesische Herrschaft der Kommunistischen Partei ist eine, die Menschenrechte und individuelle Freiheitsrechte missachtet. Und wenn dieses System sich auf Taiwan ausweiten würde, dadurch, dass Taiwan besetzt und nach rot-chinesischem System regiert würde, wäre das eine massive Verschlechterung der Situation für die Menschen in Taiwan. Und es gibt ja chinesische Versuche, die Taiwanesen selbst dazu zu bringen, dass sie doch erkennen mögen, wie toll die Volksrepublik China sich entwickelt und dass es doch eigentlich sowieso viel besser wäre, wenn Taiwan sich China annähern würde. Diese Versuche scheitern alle kläglich, also auch Versuche, hunderte oder gar tausende von jungen Taiwanesen nach Schwesternchina einzuladen und denen dort Studien und Arbeitsmöglichkeiten zu geben. Die kommen alle ziemlich desillusioniert zurück. Und deswegen sieht China wohl, dass sie mit der bloßen Überzeugungskraft ihres eigenen Erfolgs und ihrer eigenen Ideologie, dass sie ihn nicht hinkriegt. Und wenn sie dann zu Gewalt greifen würden, wäre das eine massive Belastung unserer Beziehungen zu China.
Frau Oertel, wie würden Sie denn die Beziehungen von China, Volksrepublik und Taiwan beschreiben? Herr Hart hat gerade gesagt, das ist also auch ziemlich konfrontativ. Andererseits gibt es ja enge wirtschaftliche Verflechtungen und taiwanesische Unternehmen lassen in China produzieren, machen große Gewinne in China. Das klingt ja fast nach gegenseitigem Vorteil.
Wenn man das als Facebook-Status machen würde, würde man wahrscheinlich sagen, it's complicated. Und das ist es auch in dieser Situation. Über die Jahre und über die Jahrzehnte hat sich das Verhältnis immer wieder verändert, mal angenähert, mal weniger nah. Man muss auch ganz klar sagen, dass Taiwan nicht als lupenreine Demokratie von Anfang an dasteht, sondern auch autoritär geführt war. Aber inzwischen eben eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht hat und eine sehr lebendige Demokratie ist, die sich mit historischer Aufarbeitung auch der eigenen Vergangenheit einfach sehr stark beschäftigt, wo es eine sehr lebendige, jugendliche demokratische Bewegung gibt, wo Technologie eine ganz besondere Rolle spielt. Taiwan ist einer der Hauptproduzenten von Halbleitern weltweit, ein wahnsinnig wichtiger Industriezweig, aber es eben auch Technologie als Teil von Demokratie, wie zukünftige Digital Governance aussieht. Dafür ist Taiwan ein echtes Lehrbeispiel geworden. Es ist also ein ganz anderer Staat dort entstanden. Und das macht es natürlich so wahnsinnig schwer. Für die taiwanische Bevölkerung sind die Arbeitsmöglichkeiten in China wahnsinnig gut. Wenn man einen wahnsinnig hohen Abschluss, wie das in Taiwan übrig ist, gut gemacht hat, dann kann man in China viel Geld verdienen. Die Wirtschaftsbeziehungen bleiben eng. Es gibt kein Interesse von taiwanischer Seite an einer Eskalation der Lage. Aber es gibt ein Interesse an einer Bewahrung des Status quo und einer Bewahrung der Demokratie.
Ja, aber ist denn das Interesse an einer Eskalation auf chinesischer Seite da? Was wäre denn für die Chinesen zu gewinnen, wenn man ohnehin gegenseitig vorteilhafte wirtschaftliche Beziehungen pflegen kann?
Taiwan ist mehr eine Frage von Prinzip und es hat ganz viel mit der Identität der Kommunistischen Partei zu tun. Für Xi Jinping, der hat sehr klar gesagt, dass sozusagen die Wiedervereinigung des Mutterlandes eines seiner Ziele ist in seiner Amtszeit. Das ist das, was auch so ein bisschen so das Timelimit darauf setzt, dass man sich Sorgen macht, wie es weitergeht. Die Frage ist tatsächlich, ob da irgendetwas von chinesischer Seite dabei zu gewinnen ist, dies gewaltsam zu tun. Ich würde das stark verneinen. Das heißt noch lange nicht, dass das nicht passieren kann. Aber da ist wenig Positives drin zu finden von der chinesischen Seite und große Vorsicht auch. Denn auch wenn sozusagen es die Ein-China-Politik auch von amerikanischer Seite gibt, ist die militärische Unterstützung, Rüstungslieferungen durch die USA an Taiwan durchaus da. Und eben die strategische Ambiguität, wie man das so schön nennt, die Unsicherheit darüber, ob die USA sozusagen Taiwan zur Hilfe eilen würde, sollte es dann angegriffen werden. Und damit befinden wir uns in einer tatsächlich sehr komplexen Eskalationsspirale, relativ schnell, wo auch von chinesischer Seite durchaus Vorsicht vorhanden ist.
Dann kommen wir nochmal zur Bewertung von Professor Nielsen. Wie sehen Sie es? Wie gefährlich ist dieser Konflikt?
Ich denke, es ist sehr gefährlich. Ich teile grundsätzlich die Meinung von Frau Oertel. Man sollte vielleicht Folgendes noch hinzufügen. Von Seiten der UNO wird allein die Volksrepublik völkerrechtlich anerkannt. 177 von 192 Ländern behandeln es so. Das Zweite, die USA haben immer eine Doppelstrategie geführt. 1979 haben sie zum ersten Mal nach den Kissinger-Verhandlungen mit China zur Eröffnung diplomatischer Beziehungen haben sie bei dem Diplomatenaustausch gleichzeitig vom Kongress her das Taiwan Resolution Act verabschiedet, das den USA vorbehält, die Bedingungen der Wiedervereinigung mit Festland und Taiwan. Und wie eben schon Frau Ertl sagte, zu Recht, im Augenblick geht es von Seiten der USA darum, diese internen Unabhängigkeitsbestrebungen, aber das sind ja nicht, ist ja nicht die gesamte Bevölkerung, vergessen wir nicht, dass augenblicklich die Sozialdemokratische Partei vertritt, verstärkt, wie sie meint, unabhängige taiwanesische Interessen. Sie haben auch sicher einen völlig anderen Lebensstandard. Aber man muss hinzufügen, die Kuomintang ist ja nach wie vor eine zentrale Repräsentanz politisch und sozial innerhalb Taiwans selber. Und der letzte Punkt, wie wäre es denn, wenn die USA oder China am besten den Unabhängigkeitsbestrebungen in Korsika Material liefert und sagt, also hier gibt es ja eine Unabhängigkeitsbewegung, eure Zugehörigkeit zu Frankreich wird bestritten, wir unterstützen das.
Ja, aber kann man das denn wirklich nach der historischen Entwicklung, die wir hier auch gerade geschildert haben, kann man das wirklich so vergleichen, Professor Nielsen?
Wie eben gesagt wurde, zu Recht von Herrn Havertz, die Kuomintang, also die seinerzeitige Regierung von Taiwan, ebenso wie Beijing, sie haben sich immer alle beide als Vertreter des gesamten China gesehen. Und dieser Ausdruck territoriale Integrität ist eine der zentralen politischen Primate jeder dritte Weltgesellschaft, die vom Kolonialismus gezeichnet ist. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Und das sind ja auch die zentralen Hintergründe für die verschiedenen Grenzkonflikte, die gleich zu Anfang Ihrer Moderation angesprochen worden sind.
Ja, aber die Frage ist, wie gehen wir damit um? Beziehungsweise die Chinesen natürlich und die Taiwanesen sollten ja diese Probleme lösen.
Also Sie haben bereits zu Recht angesprochen. Es ist Sache aus meiner Sicht zunächst einmal der Chinesen selber, die Beijing hat immer betont, dass es eine friedliche Vereinigung geben sollte. Man hat aufgrund, nicht zuletzt und auch als Reaktion auf die Politik der USA und eben der Verschärfung der Konflikte vor Ort, hat man zunehmend rote Linien entdeckt. Und wie gesagt, ich teile die Meinung, dass das ein Funke sein kann, der die Spannungen in der Tat auch militärisch entladen lässt.
Die Frage des Streits um die Inseln. Das ist sehr kompliziert. Da muss man sehr genau Bescheid wissen. Dennoch möchte ich gerne das jetzt hier nicht unerwähnt lassen, denn seit vielen Jahren schon streiten sich viele Länder in der Region, muss man sagen, aber eben auch China mit Nachbarstaaten, mit den Philippinen zum Beispiel oder mit Japan um Inseln. Und auch da geht es härter zur Sache in letzter Zeit. Frau Dr. Oertl, können Sie uns mal möglichst kurz aufklären, wie brisant denn dieser Konflikt ist?
Das ist auch ein Konflikt, der immer so als ein Konflikt dargestellt wird, der aber eigentlich eine Vielzahl von vielen kleinen Konflikten ist, in denen es um territoriale Interessen geht, wo man teilweise sagen muss, die Einheiten, über die wir reden, sind das, was man nur als vielleicht so als Erhebungen über den Meeresgrund bezeichnet. Es geht aber natürlich um Fischgründe, es geht um Rohstoffe, es geht um militärische Stützpunkte, die strategisch günstig sind. Das heißt, hier hat man so eine Überlagerung von einer Vielzahl von Konflikten. Was man sagen kann, ist es von chinesischer Seite aus ein großes Maß, ein großer Bereich, entlang der Nine Dash Line im Südchinesischen Meer beansprucht wird. Das sieht aus wie so eine lange Zunge, die sich da reinlegt. Und innerhalb dieser finden sehr, sehr subtil teilweise und auch sehr, einfach sehr stetig Ausbaubewegungen von chinesischer Projektionsfähigkeit statt. Das heißt, Aufbauten von Inseln, das Aufschütten von Sand, das Bauen von Runways für Flugzeuglandungen, die Möglichkeiten, einfach in dieser Region den eigenen Spielraum zu erweitern und die militärische Projektionsfähigkeit nach außen zu erweitern, dass man einfach weiter von seinem Land, von seinem originalen Territorium heraus weiter operieren kann, aber eben auch mit der Marine dort operieren kann, mit U-Booten dort operieren kann. Und das ist etwas, was sich sozusagen in verschiedenen Konfliktlagen verschieden stark entlädt.
Professor Havertz, ich finde, Frau Oertl hat das gerade sehr schön beschrieben, aber die große Frage, die dahinter steckt, ist ja, kann das denn ein Land einfach so machen, zu sagen, das ist jetzt meins? Da gibt es doch garantiert völkerrechtliche Regelungen, wo drin steht, wie Territorialgewässer beschaffen sind und so weiter. Klärt das nicht eindeutig die Verhältnisse dort in der Region?
Das internationale Seerecht ist ein bisschen vage hinsichtlich dessen, was eine Insel ist und was keine Insel ist. Ja, das ist etwas, was sich über Wasser erhebt und kein Felsen ist. Ja, und artifizielle Inseln, die haben keine exklusive ökonomische Zone, ist auch, was das internationale Seerecht sagt. Die Sache ist, die sind diese Inseln wirklich artifiziell, von denen die Frau Oertel da gerade gesprochen hat. Ja, die Chinesen bauen neue Inseln, das ist interessant. Aber was war da vorher? Ja, wie weit haben die sich vorher übers Wasser erhoben? Ja, wer kann das jetzt überhaupt noch prüfen? Ich denke, was die Chinesen da unten im Südchinesischen Meer gemacht haben, ist, sie haben Fakten geschaffen. Sie haben Inseln gebaut, aber auf Strukturen, die schon da waren, auf Atollen, auf Sandbänken, hier und da vielleicht ein Felsen, und nutzen das jetzt, man hat gesagt, als fixer Flugzeugträger tatsächlich. Ja, sie können da ihre Flugzeuge stationieren, ihre Schiffe stationieren. Dadurch unter anderem könnte die Reichweite von Raketen, sollten sie dort stationiert werden, aufs amerikanische Guam deutlich vermindert werden. Ja, da sind wir wieder bei dem Konflikt USA-China. Deshalb haben die Amerikaner überhaupt kein Interesse daran, dass die Chinesen sich dort unten in dieser Inselwelt ausbreiten. Die Sache ist, die sind tatsächlich unglaublich viele Konflikte, die da parallel laufen. Häufig wird es, ja, wie Frau Oertel gesagt hat, so dargestellt, als auf der einen Seite China und dann sind da viele andere Länder. Aber so ist es nicht wirklich. Ja, China ist ein ganz wichtiger Player da unten, aber es gibt einen Flecken zum Beispiel im Südchinesischen Meer, auf den alle Länder, alle Anrainerstaaten einen Anspruch erheben. Ja, da überlappen sich die Ansprüche, die gestellt werden, vielfach. Also das ist eine sehr komplexe Angelegenheit.
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist das auch schwierig zu sagen, hier ist doch Artikel sowieso der UNO-Seerechtskonvention und damit ist die Sache klar. Also so einfach ist es offenbar nicht. Professor Harbert.
Ja, die Seerechtskonvention ist da vage. Ja, wie ich schon sagte, artifizielle Inseln haben keine exklusive ökonomische Zone, das ist so eine 200-Meilen-Zone, in der Länder, die exklusiven Rechte der Ausbeutung von Ressourcen, auch von Fangrechten haben. Aber sie sagt, die Seerechtskonvention sagt, dass bis zum gewissen Grade so eine Insel schon schutzbedürftig ist. Ja, aber die spezifiziert das nicht so genau. Ja?
Gut, also wir haben verstanden, dass
12 Kilometer oder 100 Kilometer im Umkreis. Ne? Sie sagt nicht genau, inwiefern oder was Land tun kann, um so eine artifizielle Insel zu schützen.
Also das klingt sehr danach, dass da die Politik ran müsste. Ich sag mal, mit gutem Willen aller Beteiligten müsste sowas zu lösen sein. Aber Herr Hartz, Sie sind außen Politiker nicht unbedingt jetzt verantwortlich und zuständig für das, was da unten gerade passiert. Aber welche Möglichkeiten sehen Sie denn, das Ganze vernünftig und vielleicht für alle Beteiligten irgendwie zufriedenstellend zu lösen?
Ich bin auch kein Völkerrechtler, aber ich habe ja eingangs bereits festgestellt, dass nach meiner Auffassung China mehr und mehr in Frage stellt die internationale Rechtsordnung. Und das, was wir zu diesen Inselkonflikten in der Region sagen, ist, dann lass doch die internationalen Mechanismen, die Schiedsgerichte, die Gremien, die die Vereinten Nationen geschaffen haben, darüber entscheiden und dann wird das Urteil akzeptiert. Und wenn es in der Regel ist, es auch ein kluges und weises Urteil und die haben ja auch viel Erfahrung mit diesen Dingen. Aber China sagt, das wollen wir nicht, das erkennen wir nicht an. Wir erkennen hier nicht die Zuständigkeit dieses Gerichtes an. Und das ist tatsächlich das, was ich an China in den letzten Jahren massiv beklage, dass internationales Recht nur dann als internationales Recht anerkannt und geachtet und geschützt wird, wenn es China gefällt und wenn es einmal sozusagen sich neutral auswirkt oder auch mal gegen China sich wenden könnte, dann wird es mit dem Hinweis auf nationale chinesische Interessen abgelehnt. Und das ist eine Herausforderung für die internationale Rechtsordnung, die wir uns von niemandem bieten lassen dürfen, insbesondere nicht von einem ständigen Mitglied im UN-Sicherheitsrat.
Also Sie reden jetzt über ein Urteil, glaube ich, eines Schiedsgerichts in Den Haag von 2016, wo es um diese Inseln ging und wo konkret gesagt wurde, China sei im Unrecht. Frau Oertel, gleich Professor Nielsen, Sie sind gleich dran. Ich habe es im Hinterkopf, Sie wären an der Reihe, aber erst Frau Oertel.
Nur ganz kleine Fußnote vielleicht noch dazu, weil das Ganze noch komplizierter macht, ist, dass die Amerikaner eben nicht Teil der Seerechtskonvention sind und das natürlich wiederum Konflikte mit sich bringt und wiederum diese ganze, ja, die ganze Debatte, wer ist hier eigentlich im Recht, welches Recht gilt eigentlich. Das Ganze entspinnt sich vor allen Dingen viel um historische Karten, um historische Ansprüche, wem gehörte das eigentlich mal vorher? Und nichts, kann man wirklich sagen, nichts ist so kompliziert wie das über die überlappenden Ansprüche historischer Karten, die sehr ungenau sind.
Wir haben mit den Holländern bis vor wenigen Jahren über den Grenzverlauf im Dollart gestritten, weil eben da auch eine gefälschte Karte aus dem Mittelalter den Grenzverlauf nicht richtig darstellte. Aber wir haben es eben friedlich beigelegt, den Konflikt.
Ja, ich komme nochmal darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe. Bei dem guten Willen aller Beteiligten müsste man das doch regeln können. Professor Nielsen, warum klappt das im Südchinesischen Meer nicht?
Ich würde als erstes noch mal ergänzen wollen, dass nicht nur die Volksrepublik, sondern auch Taiwan die South China Sea als urchinesisches Territorium begreift. Das Zweite im Zusammenhang mit dem vorherigen, bei der Rückgabe Taiwans durch Japan an China, hat ausdrücklich MacArthur, der damalige Feldmarschall der USA im Pazifik, darauf bestanden, Taiwan gesondert zu behandeln, weil er es als unsinkbaren Flugzeugträger, der Ausdruck ist ja eben schon mal gefallen, betrachtet hat. Der zweite Punkt ist, wir müssen ja sehen, dass im Laufe der Entwicklung, auch der technischen Entwicklung, der Ausbeutungsmöglichkeiten von Ressourcen, diese Inseln, und ich nehme nur mal als zentrales Feld die Spratly Islands, weil die am umstrittensten sind, von, wenn ich mich recht erinnere, 8 verschiedenen Ländern, von Brunei bis Vietnam und Volksrepublik und Taiwan. Dass hier es darum geht, eben wurde ja schon beschrieben, sie verteilen sich auf eine Fläche von über 400.000 Quadratkilometern und sie sind plötzlich ausbeutbar geworden. Man vermutet große Energievorkommen, man hat große Fischvorkommen und dann sind sie eben im Laufe der Zeit heute von militärischer Bedeutung, weil sie als zentraler Bereich im Hinblick auf die aus chinesischer Seite Verteidigungslinie, First Island Chain, wie es heißt, und aus der amerikanischen Sicht als vorderste Angriffslinie bestimmt werden kann. Ein weiterer Punkt, Vietnam hat 1958 die Ansprüche der Volksrepublik als berechtigt anerkannt. 1975 haben sie diese Anerkennung widerrufen. Und wenn man nur auf China starrt und sagt, ja, bis zu 10 Basen haben sie da aufgebaut, sicher mit militärischer Intention. Vietnam hat 25 solcher Atolle ausgebaut, einschließlich der Einrichtung von Militärbasen. Insofern, ja, 1982 ist die UN-Seerechtskonvention beschlossen worden. Sehr wichtig der Hinweis von Frau Oertel. Die USA haben sie nicht ratifiziert. Sie machen sich zum Vorkämpfer des Völkerrechts, das sie selber im Einzelnen für sich nicht anerkennen.
Ganz am Anfang, ich glaube, Professor Havertz, Sie haben das gesagt, es geht da um Koalitionen, um Allianzen auch in der Region, die zum Teil auch neu geschmiedet werden. Da sind so Dinge im Gespräch in Abkürzung Quad und AUKUS, wo es zum Beispiel um U-Boote, um atomgetriebene U-Boote geht, wo die Amerikaner und die Briten stark engagiert sind. Es gab in früheren Zeiten dort sogar mal eine Militärorganisation, die so ähnlich funktionieren sollte wie die NATO, die hieß SEATO, die gibt's aber nicht mehr. Was tut sich denn da auf dieser Schiene?
Ja, da gibt es im Moment 2 Formationen, die sehr wichtig sind. Das ist, wie Sie erwähnt haben, Quad. Das ist der Quadrilateral Security Dialogue. Das ist so eine lose Formation aus den USA, Japan, Australien und Indien bestehend. Deshalb eigentlich reden wir jetzt auch vom Indo-Pazifik. Früher haben wir ja von Asien-Pazifik gesprochen und die Anrainerstaaten des Pazifik gemeint. Aber das Ganze hat sich jetzt doch auf den Indischen Ozean ausgeweitet, eben weil Indien damit ins Boot genommen worden ist und auch der Indische Ozean mit in den Blick geraten ist bei den Strategiespielen, die es zur Region gibt. Das geht schon auf das Jahr 2007 zurück, auf die Bush-Regierung. Die hat das versucht, diese Staaten zusammenzubringen und eben gegen China in Stellung zu bringen. Ja, den Aufstieg Chinas mit der Hilfe dieser sehr wichtigen Staaten in der Region eben zu bremsen. Indien hat sich geziert lange, aber mit Premierminister Narendra Modi hat sich das geändert. Er hat sehr gut auf die Ansprache der amerikanischen Regierung reagiert. Und okay, jetzt gibt es diese Formation, die hatten schon Übungen miteinander, ja, die haben Manöver miteinander schon durchgeführt. Dann gibt es eine andere Formation, die heißt AUKUS, die ist nach den Anfangsbuchstaben der Staaten benannt, die da zusammenarbeiten. A für Australien, UK für United Kingdom, also Großbritannien, und dann die US, die USA. So, da haben wir diese drei Länder, die da zusammenarbeiten, und die arbeiten an Technologie zusammen. Das heißt vor allem an nukleargetriebenen U-Booten, am Bau nukleargetriebener U-Boote. Das ist eine sehr langfristige Geschichte. Ja, das wird sicherlich 10 bis 20 Jahre dauern, bis Australien nukleargetriebene U-Boote hat. Ja, das ist das Ziel. Und man kann ganz klar sehen, gegen wen sich das richtet. Das richtet sich alles gegen China. Also das ist diese Einkreisungsstrategie, die die Vereinigten Staaten verfolgen. Und es geht wirklich, wie Herr Professor Nielsen ja schon gesagt hat, um die Hegemonie, den Schutz oder den Versuch, den Abstieg der USA aufzuhalten, indem man den Aufstieg Chinas eben aufhält.
Ja. Jetzt würde ich den Faden gerne aufgreifen und Herrn Hart hier nochmal ins Gespräch bringen, weil das natürlich auch die deutsche Außenpolitik herausfordert. Wie verhält man sich zu diesen Bündnissen?
Also die Asien-Pazifik-Strategie, die Bundesregierung ja in der letzten Legislaturperiode noch vorgelegt hat, ist, glaube ich, auch breiter Konsens unter den demokratischen Parteien im Deutschen Bundestag. Auch für die neue Bundesregierung sicherlich die Richtschnur, eben mit dem Ziel, auch eine einheitliche europäische Antwort zu finden. Ich möchte zwei Dinge kurz anmerken. Einmal, dass natürlich Indien sich durch den Bau von Hafenanlagen am Indischen Ozean um Indien herum, die auch in der Lage sind, U-Boot-Wartung im großen Stil durchzuführen, militärische Güter zu lagern und so fort, massiv bedroht sieht. Sie haben das Gefühl, dass eine Perlenkette um Indien gelegt wird, die vielleicht eine Garotte sein könnte.
Da sprechen Sie jetzt vom chinesischen Engagement dort.
Vom chinesischen Engagement, selbstverständlich. Dass die Beteiligung Indiens an dem gerade dargestellten Projekten hat damit wesentlich zu tun. Und ich glaube, es ist nicht allein die Regierung Modi gewesen, sondern auch die Vorgängerregierungen, die bereits diese Bedrohung gesehen haben. Und ich glaube halt, um das vielleicht zum Schluss dieser Sendung auch noch in einen etwas versöhnlicheren Aspekt zu bringen, ich glaube, dass wenn wir tatsächlich diese Themen klar in den Blick nehmen, wir trotzdem nicht übersehen dürfen, dass es zwischen der chinesischen Regierung und der übrigen Welt eine enorme Überlappung auch von gemeinsamen Interessen gibt, gerade was Wohlstandsentwicklung und Wirtschaft angeht, und dass die chinesische Kommunistische Partei, wenn man so will, einen Vertrag in Anführungsstrichen mit dem Volk hat, so nach dem Motto, wir dürfen hier herrschen, das ist eine Diktatur, aber wir sorgen dafür, dass das Land vorankommt und dass ihr Wohlstand habt und dass dieser Wohlstand wesentlich davon abhängt, dass die wirtschaftlichen Beziehungen zu Europa, Nordamerika und der übrigen Welt auch sich weiter prosperierend entwickeln. Und ich glaube schon, dass wenn wir den Chinesen klar machen, dass wir das weiter wollen, aber dass wir natürlich bestimmte Verhaltensweisen etwa gegenüber Taiwan, Südchinesisches Meer, aber eben auch vielleicht diese Aggressionen gegenüber Indien, dass wir das eben zurückweisen, dass wir auf dieser Basis schon vielleicht nicht zu einem förmlichen, aber doch zu einem unausgesprochenen Weg in eine gute Zukunft mit China gehen. Und das sollte eigentlich das Ziel der Politik sein.
Das war das Inforadio Forum heute mit dem Blick auf die konfliktreiche Region des Indo-Pazifik. Erstreckt sich vom nördlichen Indischen Ozean bis hin zum westlichen Pazifik. Angeregt diskutiert haben Jürgen Hart von der CDU, außenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, Dr. Janke Oertel, Politikwissenschaftlerin, Sinologin vom European Council on Foreign Relations, Ralf Havertz, er war zugeschaltet aus Daegu, ist dort Professor für internationale Beziehungen an der Kim Jong University, und aus Saarbrücken der Soziologe Professor John Nielsen von der Uni Tübingen. Einen herzlichen Dank in diese Runde. Danke Ihnen daheim fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Das war die Wiederholung einer Sendung vom 9. Januar dieses Jahres.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.